Als diese Woche die ersten Nachrichten über das Mpox-Virus reinkamen, habe ich nur gedacht, oh nee, bitte nicht, nicht schon wieder die nächste Pandemie. Wie war es bei dir, Berit?
Also mich hat es, um ehrlich zu sein, erstmal nicht so viel berührt, beziehungsweise ich glaube, ich habe eigentlich das versucht, vor allem sehr weit von mir wegzuhalten, weil ja durch diese ganze Arbeit mit den Nachrichten und so habe ich mir wie so eine Art Hornhaut zugelegt. Aber wir sprechen ja natürlich trotzdem gleich darüber, was da jetzt eigentlich gerade los ist und wie groß aktuell auch das Bedrohungsszenario aussieht. Das ist, was die Woche wichtig war. Hi, ich bin Berit Ström.
Und ich bin Julika Kott. Diese Woche sprechen wir außerdem noch über den CSD in Bautzen am letzten Wochenende, der nur unter Polizeischutz stattfinden konnte. Wir sprechen auch über das Autoprogramm der FDP und wieso das Verbot vom rechtsextremen Magazin Kompakt jetzt vorläufig aufgehoben ist.
Und damit starten wir in die Folge rein und gucken uns die Top-Tagesschau-Posts an. Aber wir gucken jetzt nicht mehr auf die Posts mit den allermeisten Interaktionen. Also Interaktionen sind ja immer so Likes, Kommentare und Shares zusammengerechnet. Sondern wir gucken ab jetzt auf die Posts nur noch mit den meisten Likes. Auf Platz 1 und auch auf Platz 4 sind diese Woche Posts über die Nordlichter und die Sternschnuppen, die man Anfang der Woche ziemlich viel sehen konnte. Besonders viele gab es ja in der Nacht von Montag auf Dienstag und korrekterweise sagt man eigentlich Perseiden, also das sind so Sternschnuppenschauer und die entstehen, wenn Staubteilchen von einem Kometen verglühen. Zu sehen war das Ganze unter anderem in Brandenburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Und Perseiden, die gibt es übrigens auch jeden Sommer. Also das liegt einfach daran, dass immer dann die Erde den Staubschweif von einem Kometen mit dem Namen Swift-Tuttle durchkreuzt. Hast du auch welche gesehen?
Nee, ich wohne in der Großstadt und da hat man leider zu viel Licht und ich habe gar
schade.
Nichts gesehen.
Ich habe welche gesehen. Hier, wenn man so rausfährt an den See, dann hat man sehr guten Blick auf den Himmel.
Auf Platz 2 geht es um einen kleinen Hai, genauer gesagt einen Lego-Hai. Der ist jetzt einem Fischer aus Südengland ins Netz gegangen und das ist nicht irgendein Lego-Hai, sondern einer von über 50.000 verschollenen Haien, die im Februar 1997, also vor 27 Jahren, durch einen Sturm von einem Frachtschiff ins Meer gerissen worden sind. Seitdem vermerkt das Projekt Lego Lost at Sea alle Lego-Funde dieser Art und hat bestätigt, dass es sich auch bei dem kleinen Hai jetzt um einen von diesen verschollenen Lego-Teilchen handelt. Der Fischer, der den Hai gefunden hat, meinte übrigens, das sei der beste Fang der Woche gewesen.
Ich habe in den Kommentaren vor allem Leute gelesen, die sich wundern, dass 1997 schon 27 Jahre her ist. Auf Platz 3 geht es um den derzeit größten Eisberg der Welt, weil der nämlich gerade feststeckt. Also der Eisberg, der heißt A23A, eigentlich eher wie eine Autobahn, finde ich, und kommt wegen einem Wasserstrudel nordöstlich von der antarktischen Halbinsel gerade nicht vom Fleck. Und dieser Wasserstrudel, der verhindert eben, dass der Eisberg sich in wärmere Gefilde bewegt und dort dann schmilzt. Das wäre normalerweise das, was passieren würde. Aber A23A dreht sich einfach schon seit Monaten um sich selbst. Und es könnte auch sein, dass das jetzt noch mehrere Jahre so weitergeht. Also WissenschaftlerInnen, die können überhaupt gar nicht sagen, wie lange das noch dauert. Der Eisberg hat eine Fläche von 4000 Quadratkilometern. Das ist rund 4,5 Mal so groß wie Berlin. Und das trägt auch noch dazu bei, dass er sich nicht weiter bewegt. Aber dass er jetzt nicht so schnell schmilzt, ist natürlich auch eigentlich eine gute Nachricht.
Auf Platz 5 geht es um das kleine Baby-Nilpferd im Berliner Zoo. Das hat jetzt nämlich einen Namen, und zwar Toni. Angelehnt an den deutschen Fußball-Nationalspieler Antonio Rüdiger, der ist Ehrenpate vom kleinen Hippo. Der Name wurde von einer Jury aus über 20.000 Online-Einsendungen ausgewählt. Zur Auswahl standen zum Beispiel auch Bulettchen oder Schrippe. Zum Glück ist es Toni geworden. Toni wurde am 3. Juni geboren und gehört zur Art der Zwergflusspferde. Die sind vom Aussterben bedroht und leben eigentlich in den Regenwäldern von Westafrika. Und in den Kommentaren gab es auch echt richtig viel Kritik an Zoos, dass da halt die Tiere sind, die eigentlich in der Natur sein sollten.
Egal wie man zu Zoos steht, ich finde Toni unglaublich süß. Ich sehe die ganze Zeit einfach nur Bilder von diesem Baby-Nilpferd und es sieht so klein und moist aus. Das ist auch so Goals für Skincare, habe ich das Gefühl. Das war's mit den Tagesschau-Posts. Wir schauen jetzt mal auf die anderen News. Die Weltgesundheitsorganisation, also die WHO, hat am Mittwochabend ihre höchste Warnstufe ausgerufen. Und zwar wegen einer neuen Virusvariante von Mpox. Mpox, die waren früher als Affenpocken bekannt, aber die wurden ja dann umbenannt. Es gab ja zuletzt einen Ausbruch 2022, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Und diese neue Variante, die wurde jetzt Ende 2023 in der Demokratischen Republik Kongo entdeckt. Und die könnte eben ansteckender sein als die Varianten davor und auch schwerere Verläufe auslösen.
Diese höchste Warnstufe wird von der WHO nur in seltenen Fällen ausgerufen. 2009 zur Schweinegrippe, 2014 zur Ebola und zuletzt 2020 wegen Corona. Also dass die diese höchste Warnstufe ausrufen, das passiert dann, wenn sich Erreger außergewöhnlich schnell und weit ausbreiten, auch über Ländergrenzen hinaus und wenn sie sich nur noch durch internationale Zusammenarbeit eindämmen lassen.
Also erstmal nochmal ganz kurz zur Krankheit selbst. Mpox ist ja eine Infektionskrankheit und die wird eben ausgelöst durch ein Virus. Die meisten Menschen bekommen erstmal Fieber, Schüttelfrost, manchmal auch so Atemwegssymptome, aber ganz charakteristisch ist vor allem ein Hautausschlag mit vielen kleinen Bläschen, deswegen auch Pocken. Der kann super schmerzhaft sein und vor allem auf den Handflächen, in der Mundhöhle und im Genitalbereich auftreten. Es wurden bisher 3 Übertragungswege beschrieben, also einmal über sexuelle Kontakte, dann über Nagetiere auf den Menschen oder dann zwischen Familienmitgliedern, zum Beispiel durch engen Hautkontakt oder wenn man sich Bettwäsche oder Handtücher teilt.
Erstmal kleine Entwarnung, weil bei den meisten Menschen verheilt die Krankheit von alleine. Sie kann aber für bestimmte Menschen sehr gefährlich werden, zum Beispiel bei Kindern und Menschen mit einem geschwächten Immunsystem. Bei denen kann es nämlich tödlich verlaufen. Für die neue Variante schätzt die afrikanische Gesundheitsbehörde CDC die Sterblichkeitsrate aktuell auf gut 3% und so im Vergleich 2022, da lag die unter 1%. Neu ist außerdem, wie schnell sich das ausbreitet. Also dieses Jahr soll es circa 17.000 Verdachtsfälle und über 5.000 Todesfälle auf dem afrikanischen Kontinent gegeben haben. Das sind schon so viele wie im gesamten Vorjahr und 3-mal so viel wie 2022. Inzwischen sollen bis zu 17 afrikanische Staaten betroffen sein. Bei der Zahl der Fälle geht man allerdings auch noch von einer hohen Dunkelziffer aus, weil viele Menschen in abgelegenen Regionen gar keinen Zugang zum Gesundheitssystem haben und deshalb nicht getestet und gemeldet werden können.
Ja, wie geht's jetzt weiter? Also laut WHO sollen die Maßnahmen zur Eindämmung 15 Millionen US-Dollar kosten und die WHO selbst habe auch schon 1 Million bereitgestellt. Der Plan sieht folgendermaßen aus. Einmal soll die Überwachung gestärkt werden. Die Viren sollen mehr sequenziert werden und vor allem ist natürlich ganz wichtig impfen. Die USA, die hat auch gerade erst 50.000 Dosen gespendet. Die EU-Kommission will jetzt auch nochmal über 200 Dosen spenden. Das Ding ist nur, die Dosen alleine reichen nicht, die müssen natürlich auch verimpft werden. Und das ist dann so ein bisschen das nächste Problem. Also die Priorisierung, welche Länder dann als erstes wie viel davon bekommen, wird dann vermutlich auch die nächste Herausforderung sein, weil man eben nicht genau weiß gerade, wie sich das Virus auch verbreitet.
Es gibt aber auch Kritik, weil einzelne Infektiologinnen haben schon im Mai vor dem Virus gewarnt und kritisieren, dass so langsam auf den Ausbruch reagiert worden sei. Als das Virus 2022 in Europa war, habe man wesentlich schneller reagiert. Aktuell wird das Risiko, dass sich das Virus auch in Europa verbreitet, noch als moderat eingeschätzt. Das ist die gute Nachricht. Aber, das habe ich heute Morgen gesehen, es wurde allerdings schon ein erster Fall in Schweden gemeldet.
Ja, wir werden die Situation hier natürlich weiter beobachten. Aber das ist so viel, wie man gerade erstmal dazu sagen kann.
Das Bundesverwaltungsgericht hat das Verbot gegen das rechtsextreme Magazin Kompakt im Eilverfahren vorläufig aufgehoben. Dazu muss man erstmal wissen, also die Bundesinnenministerin Faeser hatte erst im Juli 2 Unternehmen verboten, die hinter dem Magazin stehen. Sie hatte das damit begründet, dass Kompakt auf, Zitat, unsägliche Weise gegen Jüdinnen und Juden, gegen Menschen mit Migrationsgeschichte und gegen unsere parlamentarische Demokratie hetzt. Zitat Ende. Daraufhin konnte man nicht mehr auf die Webseiten zugreifen und es gab auch Durchsuchungen in den Redaktionsräumen und bei dem Chefredakteur Jürgen Elsässer.
Ja, und auch da schon waren die UnterstützerInnen von dem Magazin natürlich verärgert, aber die Reaktionen von den Leuten, die sich eigentlich grundsätzlich von dem Magazin distanzieren, waren trotzdem ziemlich gemischt. Also manche fanden es gut, dass das Innenministerium gegen Kompakt vorgegangen ist. Andere haben darin aber eher eine Einschränkung der Pressefreiheit gesehen. Und mit dieser Entscheidung vom Bundesverwaltungsgericht jetzt kann das Blatt ja unter bestimmten Auflagen jetzt erstmal wieder erscheinen. Was das alles jetzt bedeutet, erklärt uns André Reisin. Er ist freier Journalist und hat einen Schwerpunkt auf Bürgerrechten. Hi.
Hi.
Kannst du uns erstmal kurz erklären, warum das Bundesverwaltungsgericht das Verbot jetzt doch erstmal vorläufig wieder aufgehoben hat?
Ja, das Bundesverwaltungsgericht hat gesagt, dass der Ausgang des Hauptverfahrens um das Verbot, gegen das Kompakt geklagt hat, zumindest offen ist. Und das Bundesverwaltungsgericht hat dann gesagt, dass hier die Pressefreiheit betroffen ist, die ja vom Grundgesetz geschützt ist, und dass ja der Vollzug des Verbotes unmittelbar das Einstellen dieses Magazins zur Folge hatte oder auch zur Folge hätte, wenn es denn aufrechterhalten worden wäre. Und das Bundesverwaltungsgericht zweifelt aber daran, dass die Inhalte des Magazins durchweg so verfassungsfeindlich letztlich sind, dass das ganze Magazin verboten werden muss und dass das Verbot Bestand hat. Es kann trotzdem am Ende so ausgehen, aber es sagt, weil die Zweifel da sind, wäre der jetzige Vollzug des Verbots halt so schwerwiegend im Hinblick auf die Pressefreiheit, dass dieser Vollzug erstmal ausgesetzt werden muss.
Von der FDP kam ja jetzt auch schon Kritik gegenüber Nancy Faeser, dass sie eben halt zu schnell gehandelt hätte und das Compact-Magazin sich jetzt dadurch einfach auch besser dann so als Opfer inszenieren könnte. Was glaubst du, hat das Verfahren jetzt Compact eher genutzt oder geschadet am Ende?
Naja, das wird man natürlich erst ganz am Ende sehen, aber momentan muss man sagen, es ist natürlich ganz klar, dass Compact massiv genutzt hat und dass es ein Riesenschaden ist, meines Erachtens auch für das Innenministerium und auch letztlich ein Stück weit den Rechtsstaat als solchen, würde ich sogar sagen, oder zumindest das Vertrauen in ihn. Gut, die Leute, die Kompakt lesen oder machen, haben eh kein Vertrauen. Die glauben eh, dass sie in einer Diktatur leben und die wollen eh quasi das System stürzen oder wie auch immer sie das genau nennen. Aber umgekehrt ist es ja so, dieses Magazin war jetzt nicht der breitesten Öffentlichkeit bekannt, sage ich mal. Da kann man immer drüber streiten, aber das ist natürlich jetzt massiv ins Schlaglicht geholt worden und kann sich jetzt inszenieren als regierungskritisches Magazin, das die Regierung verbieten wollte. So. Und das heißt, natürlich ist damit eine viel größere Leserinnenschaft erschlossen und ich glaube, ja, klar ist der Schaden massiv. Also das aus meiner Sicht darf das so nicht passieren. Also ich habe schon in anderen, also natürlich kann man vor Gericht immer verlieren und das sagt ja jetzt auch das Ministerium so ein bisschen, ja, wir leben in einem Rechtsstaat und der funktioniert halt. Aber wenn ich mit so einer Maßnahme und mit einer Razzia und mit allem drum und dran und sogar noch mit Journalisten, die offensichtlich Bescheid wussten und das ganze Film, da ein Medienverbot versuche, in der Form übers Vereinsrecht durchzusetzen, dann darf es mir meines Erachtens nicht 2 oder 3 Wochen später in der Art um die Ohren fliegen. I'm sorry.
Und was bedeutet das jetzt aus deiner Sicht für die Pressefreiheit?
Ja, für die Pressefreiheit ist es insofern sehr interessant, weil das ist nicht das erste Mal, dass man über das Vereinsrecht versucht, quasi gegen Medien vorzugehen. Der Punkt ist folgendes. Es gibt in Deutschland auf Bundesebene es gibt kein Bundespressegesetz. Das erklärt sich aus dem Nationalsozialismus und aus der Erfahrung heraus, dass halt ein zentral gesteuerte Medien, damals halt unter dem Reichspropagandaministerium von Dr. Josef Goebbels, der Rundfunk, Zeitung, alles zentral gesteuert, dass man da eine große Gefahr gesehen hat für die Demokratie, wenn das wieder in zentrale Hände kommt. So, deswegen ist Presserecht in Deutschland Ländersache. Und wir haben eben keine bundeseinheitliche Regelung. Das heißt, eigentlich hat das Bundesinnenministerium gar keine eigene Möglichkeit, gegen Presse oder gegen Medien in der Form vorzugehen und die zu verbieten. Was sie machen ist, sie nehmen das Vereinsrecht her und sagen, Vereine, deren Daseinszweck sich sozusagen kämpferisch gegen die Verfassung richtet, können verboten werden. Und dann erklären sie diese Medien im Prinzip zu Vereinen, völlig egal, ob die sich selber als Verein sehen oder ob die eine GmbH sind oder ob die eine Internetseite sind, und sagen, wir verbieten diesen Verein und damit haben wir das Medium verboten. Das ist, würde ich sagen, auch unter Verfassungsrechtlern zum Teil umstritten. Ist jetzt aber nicht der Punkt hier, weil da hat das Bundesverwaltungsgericht gesagt, das kann man grundsätzlich schon so machen. Aber die Frage ist jetzt eben, ob dann wirklich dieses Medium als Verein durchweg so kämpferisch gegen die Verfassung gerichtet ist. Und für die Pressefreiheit ist es insofern interessant, als dass das ganze Thema auch bei einem anderen Verfahren, nämlich gegen links unten in die Media vor einigen Jahren, schon mal auch kontrovers diskutiert wurde, weil auch da war es so, dass auf dieser Plattform unbestrittenermaßen verfassungsfeindliche Inhalte waren und auch unbestrittenermaßen zum Teil auch Gewaltaufrufe beziehungsweise Anleitungen zu Bomben bauen, sage ich jetzt einfach mal vereinfacht. Aber das waren eben nicht alle Inhalte, die da waren, sondern das waren einige von wenigen. Und auch damals hatten schon viele Leute erhebliche Zweifel. Da muss man aber sagen, weil das halt so eine linksextreme, linksradikale Internetseite war, haben sich da leider nicht so viele Kolleginnen aus dem journalistischen Spektrum für interessiert. Und das hat am Ende dazu geführt, dass dieses Verfahren weit weniger Aufmerksamkeit hatte als jetzt kompakt, würde ich sagen. Und da ist es nachher das Problem gewesen, das war dann ganz lustig in Anführungszeichen, aber für den Rechtsstaat halt auch ein bisschen schade, dass das Bundesverwaltungsgericht da inhaltlich gar nicht entschieden hat, weil das Bundesinnenministerium gar nicht wusste beziehungsweise gar nicht nachweisen konnte, wer die Herausgeber dieser Internetseite sind. Die haben sich also sozusagen anonym und clandestin organisiert und es ist nicht gelungen, in dem Verfahren denen nachzuweisen, dass sie die Betreiber sind. Und dann waren diese Betreiber oder diese Nicht-Betreiber in Anführungszeichen leider halt auch nicht klageberechtigt. Also hat das Bundesverwaltungsgericht gesagt, ihr könnt nicht klagen als Verein, der ihr gar nicht sein wollt. Ja, ist ein bisschen eine merkwürdige Konstruktion, aber kann man vielleicht verstehen. Die Leute hätten halt selber zugeben müssen, dass sie die Herausgeber sind, hätten sich damit eventuell einer Strafbarkeit ausgesetzt, haben das halt nicht gemacht. Deswegen konnten sie aber auch nicht gegen das Verbot klagen. Das ist jetzt halt bei Kompakt völlig anders. Die sind eine GmbH, die Namen sind bekannt. Jürgen Elsässer ist der bekannteste. Und die haben halt geklagt und werden deswegen jetzt auch ins Hauptverfahren gehen. Und ich glaube, meine Prognose, Kompakt wird auch im Hauptverfahren Recht bekommen. Und damit ist schon meines Erachtens langfristig, wenn man das zu Ende denkt, auch ein gewisser Stein in den Weg gelegt, um auf die Art und Weise Presse zu verbieten. Also natürlich könnte es auch nach wie vor und auch in Zukunft Medien geben, die ausschließlich diesen Zweck haben, kämpferisch gegen die Verfassung zu agieren. Das kann man sich schon vorstellen bei, was weiß ich, terroristischen Seiten oder so. Und die werden auch weiter verboten werden. Aber wenn ich ein Magazin rausgebe, was sozusagen sehr, sehr viele Inhalte hat und wo vielleicht auch mal in Anführungszeichen was verfassungsfeindliches, kämpferisch, verfassungsfeindliches, antisemitisches etc. drinsteht, dann kann es schon sein, dass man in Zukunft halt die vom Gericht auch angemahnten milderen Mittel, wie zum Beispiel Beschlagnahme einzelner Ausgaben, Verbot einzelner Texte oder wie auch immer, prüfen muss und anders agieren muss. So. Von daher finde ich das für die Pressefreiheit schon relevant und ich finde es ehrlich gesagt auch einfach für einen demokratischen Rechtsstaat nicht den schönsten Weg zu sagen, wir haben da ein Medium, was aus welchen Gründen auch immer, also im radikalen Spektrum spielt, was die Verfassung aber zulässt und man muss schon kämpferisch und extremistisch eben gegen die Verfassung agieren. Und das verbieten wir jetzt zentral, obwohl wir eigentlich dazu keine Handgabe haben, weil wir gehen diesen Umweg übers Vereinsrecht. So. Die Konstruktion hat das Bundesverwaltungsgericht zwar durchgewunken, ich finde die nicht so schön und ich glaube, dass das halt insgesamt für die Pressefreiheit eher eine Stärkung wird, auch wenn man jetzt nicht in irgendeiner Form mit den rechtsextremen Inhalten von Kompakt einverstanden sein muss. Aber das ist so ein bisschen so einfach geht es dann eben doch nicht. Und ich persönlich finde das eigentlich begrüßenswert. Aber wie gesagt, wir müssen das Hauptverfahren noch abwarten.
André Reisin, danke dir für deine Einschätzung. In Bautzen in Sachsen hat letzten Samstag zum zweiten Mal der Christopher Street Day oder auch der CSD stattgefunden und da haben mehr als 1000 Menschen zusammen queere Vielfalt gefeiert. Grundsätzlich war das für die VeranstalterInnen vom CSD auch erstmal ein Erfolg, weil es einfach insgesamt dreimal so viele Leute waren wie im letzten Jahr. Das alles war aber eben nur mit jeder Menge Polizeischutz möglich. Zeitgleich haben nämlich auch rund 700 GegendemonstrantInnen in Bautzen zusammengefunden, darunter auch ziemlich viele Rechtsextreme. Und die haben unter dem Motto gegen Genderpropaganda und Identitätsverwirrung gegen den CSD demonstriert. Und ja, also wirklich aneinander geraten sind die beiden Demozüge am Samstag zwar nicht, aber es wurde schon ziemlich laut und es war eine ziemlich angespannte Atmosphäre. Es gab laut Polizei keine nennenswerten Zwischenfälle. Aber ja, auch die Abschlussparty am Abend musste wegen Sicherheitsbedenken abgesagt werden.
Ja, und was die Stimmung angeht bei der Demo, vielleicht habt ihr ja auch so ein Video gesehen vom Bautzner CSD. Das ist total viral gegangen.
Zünd es an! Zünd es an! Zünd es an!
Und was da angezündet werden soll, das ist eine Regenbogenflagge. Im Video sieht man im Hintergrund auch diese Massen an schwarz gekleideten GegenprotestlerInnen am Gleis. Insgesamt waren die Reaktionen auf den Bautzner CSD am Anfang der Woche super heftig. Also viele Leute waren besorgt darüber, dass ein CSD nur mit so einem riesigen Polizeiaufgebot stattfinden kann und dass die Party wegen Sicherheitsbedenken abgesagt werden musste. In Sachsen selbst sind viele davon eher unbeeindruckt und einfach nur froh, dass nichts eskaliert ist. Was auch aufgefallen ist, viele der Gegendemonstrierenden waren richtig jung, also viele waren sogar minderjährig.
Ja, und über die ganzen Entwicklungen da sprechen wir jetzt mit Johanna Niendorf. Sie ist Sozialwissenschaftlerin am Else-Frenkel-Brunswick-Institut für Demokratieforschung an der Uni Leipzig. Hi.
Hallo.
Was sind es denn für Leute, die zu dieser Demo gegangen sind?
Genau, das ist mir auch aufgefallen, dass wir es da vor allen Dingen mit ja sehr teilweise sehr jungen Männern zu tun haben. Nicht nur Männer, aber so in den ersten Reihen waren die Bilder auf jeden Fall davon sehr dominiert. Ihr habt das gerade schon gesagt, genau, schwarz gekleidet, sehr einheitlich, teilweise auch aufgepumpt, muskulös und mit einschlägiger Symbolik. Also Reichskriegsflaggen haben wir gesehen, unterschiedliche Nazi-Symboliken. Die 88 tauchte immer wieder auf. Genau, mobilisiert hatten ja dafür die Freien Sachsen und die jungen Nationalisten, also die Jugendorganisation der ehemaligen NPD. Jetzt ist es die Heimat. Es ist davon auszugehen, dass dem offensichtlich einfach organisierte Neonazis gefolgt sind, darunter auch gewaltbereite Neonazis, was wir an den Sprechchören und an dem ganzen Gebaren auch gesehen haben. Es kamen sicherlich nicht nur Leute aus Bautzen, sondern auch aus den umliegenden Städten. Also ich habe das gerade schon angesprochen, genau, es gab auch Zugreisen dorthin. Genau, aber wir wissen auch aus Bautzen, dass es da eine gut organisierte rechte Jugendszene gibt.
Ich habe jetzt öfter auch Vergleiche mit den sogenannten Baseballschlägerjahren gehört. Also damit ist ja so die Nachwendezeit in den 90ern gemeint. Damals gab es extrem viel rechte Gewalt und Hass und Rassismus, also auch vor allem in Ostdeutschland. Das ist jetzt vielleicht auch ein ziemlich heftiger Vergleich, aber trotzdem frage ich mich, ob Rechtsextremismus gerade wieder einfach so Teil von einer Jugendkultur wird oder ob das vielleicht eigentlich auch nie weg war und wir nur jetzt einfach drüber sprechen.
Ja. Ich glaube, es ist beides. Ich glaube, es war nie weg und es hat trotzdem gleichzeitig gerade eine erhöhte Sichtbarkeit. Und die Gewaltbereitschaft ist wieder ja sehr deutlich spürbar. Das spüren vor allen Dingen Menschen, die nicht ins rechte Weltbild passen. Und das hat man ja an der Demo in Bautzen auch gesehen. Ich glaube aber für Personen, die ja gerade in den ländlichen Regionen aufwachsen, ist das die ganze Zeit über schon spürbar gewesen, dass da teilweise rechte Hegemonien vor Ort dominieren.
Und werden queere Menschen gerade auch häufiger zur Zielscheibe von rechtsextremer Gewalt?
Ja, definitiv. Also queere Menschen gehören schon immer sozusagen zum Feindbild im rechten Denken, weil sie in einer traditionellen Geschlechterordnung und Vorstellungen, die damit verbunden sind, nicht entsprechen. Deswegen, genau, sind sie prädestiniert, sozusagen da als Feindbild zu fungieren. Wir wissen aber auch, und das macht auch, würde ich sagen, eine Gefahr, die darüber hinausgeht, aus, dass Queerfeindlichkeit und Transfeindlichkeit auch so in der vermeintlichen Mitte der Gesellschaft verbreitet ist. Und aktuell auch aufgrund von Debatten in Richtung ja Selbstbestimmungsgesetz, einer Liberalisierung von Geschlechtervorstellungen und so weiter, heizt das gerade nochmal an und macht das, glaube ich, besonders sichtbar, dass da eine Polarisierung in der Gesellschaft stattfindet.
Und in der ganzen Debatte hat man ja auch immer wieder diese Forderung gehört, dass solche Gegendemos verboten werden sollen. Wie bewertest du das aus wissenschaftlicher Perspektive?
Ja, ich habe das auch gehört und ich finde, generell finde ich schwierig, Demonstrationen zu verbieten, weil ich das Recht auf Versammlungsfreiheit als ein demokratisches Recht unglaublich wichtig finde. Gleichzeitig sehe ich aber, dass von diesen Demonstrationen Gewalt ausgeht und eine Gefahr ausgeht. Das finde ich schwierig, aber meiner Meinung nach wäre es an der Stelle wichtiger, dass die Sicherheitsbehörden tatsächlich gute Schutzkonzepte haben, um Menschen zu schützen, die von der Gewalt betroffen sind. Und Straftaten, die auf diesen Demos stattfinden, zu verfolgen. Ich habe gehört, dass bisher nicht so viele Straftaten deswegen aufgenommen wurden, jetzt in dem konkreten Fall. Das fände ich wichtig, dem tatsächlich nachzugehen und auch eher zu gucken, ob es bestimmte rechte Organisationen, Vereine sind, die verboten werden müssen. Jetzt haben wir es mit dem Compact-Magazin gesehen. Das Verbot ist jetzt erstmal wieder ausgesetzt durchs Bundesverwaltungsgericht. Aber das finde ich wichtig, weil ich meine, gerade so auch Magazine wie Compact tragen unglaublich zur Vernetzung und auch Finanzierung der Szene bei. Und deswegen würde ich sagen, wäre der Hebel tatsächlich, ja, also wäre es wichtig, an dieser Stelle anzusetzen und nicht an dem Verbot von Demonstrationen.
Das war es jetzt erstmal. Das war Sozialwissenschaftlerin Johanna Niendorf vom Else-Frenkel-Brunswick-Institut. Danke dir.
Danke.
Sehr gerne.
Die FDP-Spitze hat ein neues Programm beschlossen und das heißt Fahrplan Zukunft, eine Politik für das Auto. Das ist ein 10-Punkte-Plan zum Thema Autofahren und soll die Lebensqualität und die Anbindung im ländlichen Raum verbessern. Und dieses Programm hat diese Woche für ziemlich viel Aufregung gesorgt. Das liegt auch daran, dass in den letzten Jahren der Trend ja eigentlich eher so in die Richtung ging, über Alternativen zum Auto nachzudenken und den Verkehr irgendwie umweltfreundlicher zu gestalten. Auch so autofreie Innenstädte ist ja immer so ein Schlagwort. Jetzt das Auto dann wieder so in den Vordergrund zu rücken, ist für ziemlich viele paradox. Und deswegen gucken wir uns das Ganze jetzt auch nochmal kurz genauer an.
Genau, wir wollen einmal gucken, was fordert die FDP da eigentlich? Also erstmal fordert sie ein neues Modell fürs Parken. Also Parken soll entweder kostenlos werden oder es soll zumindest ein Flatrate-Modell geben. Die FDP erhofft sich davon, dass das gegen das Innenstadtsterben auf dem Land helfen könnte. Außerdem fordert die Partei begleitetes Fahren ab 16. Momentan darf man ja, wenn man einen Führerschein hat, ab 17 mit einer Begleitperson zusammenfahren. Begleitetes Fahren ab 16 solle dazu führen, dass in ländlichen Regionen junge Leute flexibel sind, ihren Eltern mal beim Einkaufen zu helfen oder ihre Großeltern zum Arzt zu fahren. Also das ist quasi die Vorstellung der FDP. Die Partei will außerdem, dass es verschiedene Hürden geben soll, wenn Straßen in Fußgängerzonen oder Fahrradstraßen umgewandelt werden sollen. Außerdem spricht sie sich natürlich weiter gegen ein Tempolimit auf Autobahnen aus.
Ja, so viel erstmal zu dem, was in diesem Papier steht. Das reiht sich jetzt in so eine Reihe von neuen Ideen ein, die die FDP in den letzten Wochen so hatte. Also diese Woche gab es zum Beispiel auch schon Aufregung darum, weil die Partei nämlich auch das Bürgergeld senken wollte. Da kommt gerade ziemlich viel auf einmal und es wirft natürlich schon auch ein bisschen die Frage auf, was will die FDP jetzt auf einmal mit diesen ganzen Vorschlägen eigentlich so bewirken?
Die FDP sagt selbst, das Papier soll erstmal ein Gegenentwurf für die grüne Mobilitätspolitik sein. Und dann sind da natürlich auch noch die kommenden Landtagswahlen. Vorgestellt hat das Papier nämlich niemand aus der Parteispitze in Berlin, sondern der relativ unbekannte Zion Braun. Der ist Spitzenkandidat für die FDP in Brandenburg. Einige vermuten deshalb, dass die Partei vor den Wahlen einfach nochmal WählerInnen sammeln und den Kandidaten pushen will. In allen Bundesländern, in denen ihn jetzt im Herbst gewählt wird, liegt die FDP in Umfragen unter der 5%-Hürde.
Aber wie gesagt, es gab auch ziemlich viel Kritik an dem Programm selbst. Also natürlich vor allem von den Grünen, der verkehrspolitische Sprecher von denen, Stefan Gelper, der meinte zum Beispiel, die FDP sollte lieber was vorlegen, was Hand und Fuß hätte. Und vor allem sich auch für Technologien wie Carsharing öffnen, obwohl die FDP ja eigentlich immer gerne von Technologieoffenheit spricht. Das gerade so sowas wie Carsharing, das könnte dann einfach mehr Menschen dann zu einem Auto verhelfen, wenn sie es auch gerade brauchen, aber würde gleichzeitig dann eben auch die Parksituation entlasten. Es kam aber auch Kritik aus den eigenen Reihen, also auch die jungen Liberalen, der Jugendverband von der FDP, die halten es auch nicht so für eine gute Idee. Die meinen auch, dass die Vorschläge jetzt so ein bisschen die VerkehrsteilnehmerInnen halt gegeneinander ausspielen würde. Also so Fahrrad und ÖPNV sind natürlich auch wichtig und sollten laut den jungen Liberalen auch in der Zukunft der Verkehrspolitik eine Rolle spielen.
Und gerade was das Parken in der Innenstadt angeht, da gab es auch aus der Wissenschaft Zweifel. Wolfgang Eichinger vom Think Tank Agora Verkehrswende, der meint, durch kostenlose Parkplätze würden nicht mehr Parkplätze entstehen, sondern das würde schon vorhandene Probleme sogar eher noch verstärken. In eine ähnliche Richtung geht auch die Einschätzung von Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay. Der sagt, mehr Autoverkehr würde nicht automatisch die Wirtschaft in Innenstädten ankurbeln. Im Gegenteil, weil Innenstädte fußgängerunfreundlich seien, würden sich die Menschen dort auch weniger gerne aufhalten wollen. Es gibt auch schon mehrere Studien, die diese Aussage stützen.
Also unabhängig davon, wie gut jetzt Autos für die Innenstädte sind, ist sowieso auch so ein bisschen die Frage, inwieweit die Vorschläge von der FDP jetzt überhaupt umgesetzt werden könnten. Die FDP hat ja gesagt, sie wolle mit ihrem Autopapier die Lebensqualität vor Ort steigern. Aber das ist eigentlich sowieso eher die Aufgabe von den Kommunen. Also da kann die Bundes-FDP jetzt relativ wenig Einfluss drauf nehmen. Außerdem war das natürlich jetzt auch erstmal nur ein Vorschlag beziehungsweise ein Positionspapier. Deswegen heißt das jetzt nicht, dass direkt konkrete Umsetzungspläne folgen werden. Aber wir wollten trotzdem mal kurz diese Punkte durchgehen.
Die Ukraine hat letzte Woche zum ersten Mal eine Offensive auf Russland gestartet und setzt jetzt Truppen ein, um Gebiete in Russland einzunehmen. Das betrifft die Regionen Kursk und Belgorod, ganz im Westen von Russland, direkt an der Grenze zur Ukraine, so nördlich von Kharkiv. Das ist eine ganz neue Strategie für die Ukraine, die sich ja bisher nur im eigenen Land verteidigt hatte. Und ganz kurz dazu, die Lage an der Front, die verändert sich ständig und Informationen, die lassen sich oft nicht unabhängig prüfen in so Kriegssituationen. Wir geben euch deswegen den Stand bis Redaktionsschluss am Freitag um 10 Uhr wieder.
Stand jetzt soll die ukrainische Armee mehrere Kilometer ins Landesinnere eingedrungen sein und nach wie vor ganz gut vorankommen. Die sollen schon mehrere russische Orte eingenommen haben und das russische Verteidigungsministerium behauptet, die Armee hätte die ukrainischen Truppen gestoppt und stellt die Angriffe deutlich kleiner dar. Russland evakuiert auf jeden Fall ZivilistInnen aus der Region gerade.
Der ukrainische Präsident Selenskyj selbst hat erklärt, dass die Ukraine mit dem Angriff mehrere Ziele verfolge. Also, und zwar erstmal den Druck rauszunehmen aus Regionen, die seit Monaten heftigst von Russland angegriffen werden. Die Hoffnung sei, dass Russland an mehreren Fronten jetzt Soldatinnen abzieht und dadurch dort weniger angreift. Dann gehe es für die Ukraine auch darum, Druck aufzubauen, also das Militär zu überfordern und seine Logistik durcheinander zu bringen. Das dritte wichtige Ziel für die Ukraine ist laut Selenskyj auch, russische Kämpfende gefangen zu nehmen. Die wolle die Ukraine dann bei einem Gefangenenaustausch nutzen. Er hat aber ganz klar gesagt, die eroberten Gebiete sollen nicht dauerhaft besetzt werden, sondern eher als eine Art Pufferzone funktionieren.
Russland wurde von dem Angriff aus der Ukraine laut Militärexperten wohl ziemlich überrumpelt. Die haben damit wohl nicht so richtig gerechnet. Deswegen sei die russische Armee gerade auch wirklich eher in der Defensive und zieht anscheinend Truppen aus anderen Regionen ab, um sie nach Kursk zu schicken. Das ist alles jetzt schon ein ziemlicher Strategiewechsel und auch irgendwie besonders. Also in den letzten Tagen haben auch viele von einem Wendepunkt in diesem Krieg gesprochen, der ja jetzt auch schon über 2 Jahre geht. Und das wollten wir uns jetzt mal einordnen lassen. Und zwar von Nicolas Konolly, der ist Korrespondent für die Deutsche Welle in der Ukraine.
Über einen Wendepunkt zu sprechen, ist, glaube ich, noch ein bisschen zu früh. Schließlich sind die ukrainischen Truppen erst vor knapp 1,5 Wochen auf russisches Gebiet eingedrungen. Aber hier, wo wir sind, das ist in Sumy, so 30 Kilometer von der Grenze. Von hier brechen die ukrainischen Soldaten Richtung Grenze auf. Merkt man schon, dass die Leute optimistisch sind. Sie sind vorsichtig, aber sie hoffen, dass die russische Armee jetzt gezwungen sein wird, Kräfte, Ressourcen, Leute abzuziehen im Osten, da wo sie letzthin ziemlich viel Erfolg hatten, um jetzt in Kursk wieder die Situation zu stabilisieren. Sie hoffen auch, dass die russische Bevölkerung merkt, was so ein Krieg ausmacht, wie das aussieht für Zivilisten und vielleicht ein bisschen mehr Druck ausübt auf ihre eigene Regierung, auf Wladimir Putin, um diesen Krieg zu beenden. Und sie sind sich auch, glaube ich, ziemlich bewusst, wie diese Bilder im Ausland ankommen, was das für eine Resonanz hat und dass viele, die vielleicht die Ukraine unterstützen, aber so ein bisschen Zweifel hatten, ob die Ukraine immer noch diesen Krieg für sich entscheiden kann, dass da plötzlich dieses Vordringen doch schon einige überrascht und wieder davon überzeugt, dass die Ukraine letztendlich ihre Kriegsziele erreichen kann.
Es gibt aber Experten, die glauben, dass der Angriff mit großem Risiko verbunden ist und der Ukraine langfristig sogar eher schaden könnte. Mit dem Angriff macht die Ukraine ja auch eine neue Front auf und zieht selbst Soldatinnen von anderen Fronten ab. Außerdem ist die Frage, wie lange die Ukraine das eroberte Gebiet halten kann, weil das hat man jetzt auch in den letzten Wochen oder in den letzten Monaten ganz oft gehört. Ihr fehlt es ganz dringend an Munition und an Raketenabwehr. Also obwohl es für die Ukraine gerade noch ganz gut aussieht, könnte das auch schnell wieder kippen. Und da kam genau diese Woche der Ukraine eine Nachricht, wahrscheinlich nicht ganz gelegen. Es gab nämlich neue Entwicklungen zu den Nord Stream-Anschlägen.
Ja, ganz kurz zur Erinnerung. Die Nord Stream-Pipelines, die bringen Erdgas aus Russland über die Nordsee nach Europa. Und vor 2 Jahren, also im ersten Kriegsjahr zwischen Russland und der Ukraine, wurden diese Pipelines ja an 3 Stellen gesprengt. Das wurde damals auch als Angriff auf die deutsche Energieversorgung gelesen. Und seitdem ermitteln die Behörden in Deutschland. Insgesamt sind die Behörden auf jeden Fall ziemlich lange im Dunkeln getappt. Und anfangs gingen die Vermutungen auch in super verschiedene Richtungen. Also es war von ukrainischen Akteuren die Rede bis zu Putin. Der wiederum hat aber die USA dafür verantwortlich gemacht. Also man war wirklich echt so ein bisschen lost, wer das jetzt eigentlich hätte gemacht haben können, weil nichts auch so richtig Sinn ergeben hat. Letztes Jahr gab es dann aber einen ersten Erfolg. Da haben die deutschen Behörden nämlich eine Gruppe von mehreren Männern und einer Frau aus der Ukraine identifiziert, die hinter der Tat stecken sollen.
Diese Woche kam jetzt die Nachricht, dass die deutschen Ermittlungsbehörden offenbar schon vor 2 Monaten einen europäischen Haftbefehl gegen einen ukrainischen Mann erlassen haben. Das kam durch eine Recherche von ARD, der Süddeutschen Zeitung und der Zeit raus. Der Mann, der soll mutmaßlich am Anschlag auf die Nord Stream Pipelines beteiligt gewesen sein. Nur, er habe zuletzt in Polen gewohnt und die polnische Polizei habe ihn nicht festgenommen, obwohl sie eigentlich dazu verpflichtet gewesen wären. Jetzt sei der Mann untergetaucht. Laut der Recherche gehen die Ermittler noch von zwei weiteren Verdächtigen aus, einem ukrainischen Ehepaar. Naja, das alles, das ist ein ziemlicher Durchbruch für die ErmittlerInnen. Vor allem die Nachricht, dass die Hauptverdächtigen wirklich aus der Ukraine sind, das hat viele nochmal verwundert.
Ja, vor allem, weil Selenskyj bis dahin ja immer gesagt hat, dass seine Regierung überhaupt nichts mit den Anschlägen zu tun gehabt hätte und überhaupt nicht daran beteiligt gewesen sei. Dann kam aber am Donnerstag noch eine Meldung. Einem Bericht vom Wall Street Journal zufolge soll Selenskyj jetzt vielleicht doch von dem Anschlag gewusst haben. In dem Wall Street Artikel heißt es, dass es da um so eine Gruppe geht von privaten ukrainischen Geschäftsleuten, die alle sollen das dann finanziert haben. Und auch laut Wall Street Journal soll Selenskyj von dieser ganzen Sache gewusst haben und zumindest am Anfang die auch gebilligt haben. Später hätte er dann versucht, den Angriff zu stoppen. Da wäre es allerdings dann schon zu spät gewesen und die Aktion war schon am Laufen. Ja, das alles ist natürlich jetzt irgendwie nochmal spicy in dem ganzen Zusammenhang. Selenskyj selbst hat darauf bisher noch nicht reagiert, aber ein Berater von ihm hat die Vorwürfe nochmal entschieden zurückgewiesen und weiter Russland für den Anschlag verantwortlich gemacht. Was jetzt an diesen ganzen Recherchen vom Wall Street Journal wirklich dran ist, das ist super schwer zu sagen. Es gibt zum Beispiel eine Osteuropa-Expertin, Susan Stewart, und die hat die Vorwürfe bisher als sehr spekulativ bezeichnet. Aber wenn sich jetzt doch noch herausstellen würde, dass Selenskyj eingeweiht war, dann könnte das die Beziehungen zwischen der Ukraine und Deutschland natürlich auf jeden Fall belasten. Wir gucken wieder auf den Wahlkampf in den USA, diesmal auf die Kombi Trump und Musk. Also Elon Musk, der hat sich ja schon eigentlich auch schon nach dem verfehlten Attentat auf Donald Trump ganz klar für die Republikaner positioniert. Aber diese Woche hatte Trump nochmal zu einem groß angekündigten Gespräch auf seiner Plattform X eingeladen. Also das Wahlkampfteam von Trump hat es vorher auch schon als das Interview des Jahrhunderts angekündigt.
Das Interview in Anführungszeichen ist erstmal mit knapp 45 Minuten Verspätung gestartet, weil es irgendwelche technischen Probleme gab. Musk hat dann nach 20 Minuten gepostet, Hacker hätten X angegriffen, um das Gespräch zu verhindern. Dafür gibt es allerdings erstmal keine Belege und viele halten das eher für unwahrscheinlich. Als dann endlich alles funktioniert hat, haben Musk und Trump 2 Stunden lang gesprochen und sie haben sich wirklich sehr gut verstanden. Musk hat immer wieder mit Yeah auf Trumps Aussagen reagiert und kritische Fragen musste Trump auf jeden Fall nicht befürchten.
Inhaltlich gab es von Trump jetzt keine großen Überraschungen. Also der konnte da eigentlich ganz gut sein Standardprogramm runter erzählen. Also einmal, dass er die illegale Einwanderung einschränken möchte, dass er dafür sorgen werde, dass es den Leuten finanziell besser geht und dass Amerika sicherer werde. Außerdem hat er natürlich gegen die demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris und gegen den aktuellen Präsidenten Joe Biden gewettert. Dabei hat er auch viele Fake News verbreitet. Also zum Beispiel hat er übertriebene Zahlen zu illegaler Einwanderung genannt oder behauptet, die Kriminalitätsrate in den USA würde gerade durch die Decke gehen, obwohl die Zahlen aktuell eigentlich eher runtergehen. Insgesamt haben US-Medien über 20 Falschaussagen aufgedeckt und Musk hat Trumps Falschbehauptungen auch nicht korrigiert, sondern denen eigentlich eher noch zugestimmt.
Dass die sich so einig sind, das war aber nicht immer so. Also vor 2 Jahren meinte Musk noch, Trump sei zu alt für eine zweite Amtszeit. Trump hat dann darauf reagiert und Musk als Schwachkopf bezeichnet. In den letzten Jahren haben sich Elon Musks Ansichten aber stark verändert. Also er lässt zum Beispiel die Verbreitung von ultrarechten Verschwörungstheorien auf X zu und nutzt seine Plattform auch, um da seine eigenen politischen Ansichten zu verbreiten, die immer weiter nach rechts rücken. Auf den ersten Blick ist die Verbindung von den beiden also schon logisch. Die Frage ist nur, wie erfolgreich die im Endeffekt wirklich zusammen sein können. Das haben wir Nina Barth gefragt. Sie ist Korrespondentin im ARD-Studio Washington.
Was klar ist, ist, dass Elon Musk Donald Trump durch X sehr dabei hilft, seine Botschaften zu verbreiten. Das ist quasi kostenlose Werbung für Trump. Aber die Frage ist, wer sieht diese Posts? Sind das unentschlossene Wählerinnen und Wähler, die dadurch eher Trump wählen? Oder sind das sowieso Leute, die für Trump sind? Das ist eben nicht klar. Und was dieses Gespräch zwischen Donald Trump und Elon Musk angeht, das hatte zwar zeitweise mehr als 1,3 Millionen Zuhörerinnen und Zuhörer gleichzeitig und es ist viel drüber berichtet worden, Aber weil Elon Musk und Donald Trump beide extrem polarisieren, kann es die Befürworter von Trump genauso anspornen wie die Gegner. Das kann also auch der Gegenseite helfen. Was aber offensichtlich ist, ist, dass es für Donald Trump super ist, dass Elon Musk seinen Wahlkampf natürlich mit viel Geld unterstützen kann. Und Elon Musk selbst hat auch was davon, wenn Trump gewinnt. Dann kann er nämlich darauf hoffen, dass ein guter Draht zum Präsidenten ihm Vorteile bringt als Firmenchef von X, von SpaceX und von Tesla.
Ja, während dem Interview hat Elon Musk tatsächlich seine Dienste als Berater angeboten, sollte Trump die Wahl gewinnen. Und die Idee, die fand auch Trump ganz gut, hat er gesagt.
Ja, also egal, wie es jetzt mit den beiden weitergeht, Musk mischt jetzt schon im US-Wahlkampf mit. Also seitdem er damals Twitter bzw. heute X übernommen hat, haben Falschinformationen, Hass und Hetze auf der Plattform ja sowieso schon stark zugenommen. Darüber haben wir auch schon öfter gesprochen. Er selbst, der teilt dort auch Fake News oder zumindest irreführende Behauptungen, die jetzt die US-Wahl betreffen, vor allem über die Demokraten und noch mehr, vor allem auch über Kamala Harris. Das hat die Untersuchung von einer US-amerikanischen NGO ergeben. Und außerdem soll es in den USA auch Meldungen von mehreren Usern geben, die behaupten, X habe sie daran gehindert, dem offiziellen Account von Kamala Harris zu folgen. Ob X-Harris-Account wirklich drosselt, ist noch nicht bestätigt. Aber wie gesagt, also Elon Musk spielt da irgendwo auch jetzt schon eine Rolle.
Das war's mit den großen News für diese Woche. Und wir drehen jetzt nochmal eine kleine Runde Kurz-Kurz-News. In London sind in der letzten Woche jeden Tag neue Kunstwerke von Banksy aufgetaucht. Der Künstler hat verschiedene Zootiere in London versteckt, um genau zu sein, einen Steinbock, zwei Elefanten, drei Affen, ein Wolf, zwei Pelikane, eine Katze, einen Schwan, Piranhas, ein Nashorn und einen Gorilla. Tagelang haben die LondonerInnen gerätselt, was es mit diesen Tieren auf sich haben könnte. Der Gorilla hat dann die Auflösung gebracht. Der wurde nämlich am Londoner Zoo angebracht und zieht einen Vorhang hoch, unter dem noch weitere Tiere entfliehen. Der Gorilla hat die Tiere also freigelassen. Das wird von vielen jetzt als Kritik an Zoos gewertet. Die BBC hat übrigens unter Berufung auf Banksys Team berichtet, dass die Serie damit beendet sei.
Miley Cyrus wurde diese Woche zur Disney-Legende gekürt und ist mit 31 die jüngste überhaupt. Also Disney zeichnet jedes Jahr Personen mit dem Legendenstatus aus, die irgendwie einen besonderen Beitrag zum Erbe von Disney geleistet haben. Und Miley Cyrus wurde jetzt für ihre Rolle in Hannah Montana ausgezeichnet. Damit ist sie ja auch in den 2000ern echt schlagartig berühmt geworden. Und in den letzten Jahren hat sie aber auch oft darüber gesprochen, wie hart ihr Leben als Kinderstar eigentlich war. Bei der Gala war sie aber trotzdem super dankbar und hat gesagt, wie stolz sie darauf sei, Hannah Montana gewesen zu sein.
Hast du das geguckt?
Die Gala? Oder Hannah Montana?
Nein, Hannah Montana.
Beides nicht, aber ich habe auch in letzter Zeit oft darüber gehört, also es gibt ja also gerade so diese Disney-Kinderstars, die werden ja auch, wurden jetzt ja auch schon in verschiedenen Dokus und sowas thematisiert, wie heftig das einfach sein muss, so eine Kindheit zu haben oder so aufzuwachsen. Und deswegen finde ich sowieso, dass sie das auf jeden Fall verdient hat, weil die dafür, glaube ich, sehr viel geopfert hat.
In Deutschland gibt es jetzt die erste offizielle Schlichtungsstelle für soziale Medien. UserInnen können bei der Bundesnetzagentur Beschwerde einlegen, wenn sie sich auf TikTok, Instagram oder LinkedIn unfair behandelt fühlen. Die Plattform unterscheidet zwischen zwei Arten von Beschwerden. Also der erste Fall ist, wenn man selbst von einer Entscheidung einer Plattform betroffen ist. Also wenn zum Beispiel TikTok ein Video von einem löscht und man das anfechten will. Der zweite Fall wäre, wenn man ein Video oder einen Kommentar auf einer Plattform gemeldet hat, die dann aber nichts unternimmt. Dann prüft die Stelle nochmal, ob die Plattform hätte handeln müssen. Rechtlich bindend ist die Entscheidung dann nicht, aber die Plattformen müssen mit der Stelle kooperieren und auf ihren Seiten auch auf das Angebot hinweisen.
Hast du schon mal was gemeldet bei TikTok oder so?
Nee. Ah, doch. Also mehr auf Insta habe ich Sachen gemeldet, so Kommentare. Wenn ich wirklich was Problematisches sehe, dann melde ich das auch gerne. Und tatsächlich wurde auch mal was von mir gemeldet, was ich nicht nachvollziehen konnte und unfair fand.
Ja, dann, also ich habe noch nie was gemeldet, weil ich immer dachte, das bringt irgendwie gar nichts. Aber wenn man jetzt weiß, dass da zumindest nochmal so eine andere Stelle dahinter steht, dann machen das ja vielleicht jetzt dann auch wirklich mehr Leute. So, das war's mit den Themen für diese Woche.
Schreibt uns gerne, wie ihr die Folge findet. Danke an alle, die zugehört haben. Mein Name ist Julika.
Ich bin Berit. Wir sind Funk. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF und wir haben als Infotier diese Woche den Siebenschläfer. Tschüss.
Tschüss.
die Funk-Podcast-Empfehlung.
Leute, wir sollen eine Werbung aufnehmen für unseren Podcast Cinema Strikes Back. Aber in zu vielen Podcasts wird zu viel Werbung für andere Podcasts gemacht. Wie soll man denn da noch herausstechen?
Das ist eine gute Frage.
Was ist mit unserem Podcast? Sprechen wir da nur hochanalytisch über Filme, Serien und Comics oder blödeln wir auch viel herum?
Wir blödeln natürlich auch super viel herum in unserem Podcast.
Wieso spielen wir nicht einfach mal unser Intro ab?
Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics
und was uns sonst noch so Wahnsinniges einfällt.
Mit uns fünf. Jonas,
Xenia,
Alper,
Lenny
und Marius.
Ich glaube, diese Pause musst du auch rausschneiden, dieses... Wie stichten wir jetzt?
Wobei, eigentlich wäre das auch witzig, eben eine Pause im Podcast zu haben. Ja.